Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus.
Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Am heutigen Sonntag ist die Leichtathletik-WM in London zu Ende gegangen. Es gab noch mal ein paar Entscheidungen und wir wollen natürlich hier ein Fazit ziehen zu dieser Weltmeisterschaft, die in London jeden Tag für volle Stadien gesorgt hat, für ein volles Stadion gesorgt hat, aber trotzdem immer noch so ein ganz kleines bisschen ein volatiles Gefühl hinterlässt. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Leichtathletik-Experten, mit Torben Siemer. Hallo Tom.
Hallo Andreas.
Torben, lass uns erstmal über die Entscheidung des heutigen Tages sprechen. Wir haben die 800 Meter der Frauen gehabt. Das ist eine Entscheidung, beziehungsweise das ist eine Disziplin, die seit Jahren für sehr viel Gesprächsstoff sorgt, weil es die Paradestrecke von Caster Semenya ist. Wir haben schon häufig genug über die Geschichte von Caster Semenya gesprochen. Sie musste zwischendurch dann einen Geschlechtstest und sich unterziehen. Sie musste eine Testosteronbehandlung über sich ergehen lassen. Das muss sie seit einiger Zeit nicht mehr, zeigt jetzt, dass sie im Moment die beste 800-Meter-Läuferin ist. Sie hat in einem Finale, was sehr schnell gelaufen worden ist, gegen Francine Niyonsaba aus Burundi und Aji Wilson aus den USA gewonnen. 1:55.16 war am Ende die Weltjahresbestleistung. Wenn Caster Semenya anzieht, ist gegen sie kein Kraut gewachsen, hat man das Gefühl.
Nee, über 800 zumindest nicht. Das hat sich heute wieder gezeigt. Also wie schon im Halbfinale hat sie da so die ersten 600 Meter doch abgewartet, sich ein bisschen im Hintergrund gehalten, soweit es ging bei diesem Tempo. Und dann eben auf der Zielgeraden hat sie im Moment einen Kick, was den Sprint angeht, den niemand beantworten kann.
Ja, Francine Niyonsaba und Margaret Wambui waren eigentlich die Sportlerinnen, von denen man gedacht hat, dass sie wohl Silber und Bronze dann holen würden. Francine Niyonsaba ist dann auch Silber oder hat auch noch die Silbermedaille gewonnen, aber G. Wilson ist vor Margaret Wambui ins Ziel eingelaufen. Wambui konnte dem Tempo überhaupt nicht entgegenhalten. War das eine Überraschung, dass G. Wilson dann hier das Rennen dann noch auf Platz 3 beendet hat?
Finde ich nicht unbedingt, weil sie schon im Vorlauf und im Halbfinale einen sehr starken Eindruck gemacht hatte, der auch schon locker vorne weggelaufen ist und eigentlich diesen Eindruck jetzt im Finale bestätigt hat, dass sie da mit Topform eben unterwegs war und deswegen in meinen Augen völlig verdient da eine Medaille gewonnen hat.
Ja, und Jay Wilson wurde im Laufe dieses Jahres dann auch schon positiv auf Doping getestet. Das ist zurückgenommen worden wegen kontaminierten Fleischkonsums. Das ist hinterlässt trotzdem dann immer noch so ein kleines Fragezeichen, aber in einer Disziplin, in der sowieso sehr, sehr viel diskutiert wird, ist das vielleicht dann auch noch zwangsläufig gewesen. Auf jeden Fall, Caster Semenya hat diese Goldmedaille geholt vor Francine Niyonsaba und G. Wilson, Margaret Wambui auf Platz 4 gekommen. Die 5000 Meter der Frauen waren auch ein Finale, was am Anfang viele Diskussionen gab. Kann entweder Obiri oder Ayana gewinnen? Almaz Ayana aus Äthiopien oder Hellen Obiri aus Kenia? Und das war über 4600 Meter quasi ein Synchronlaufen mit Obiri und Ayana, die irgendwann nach 800 Metern das Tempo angezogen haben und dann aber wirklich in einer unglaublichen Parallelität gelaufen sind, bis dann Obiri am Ende in der Schlussrunde das Tempo angezogen hat und mit 6 Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Ein sehr beeindruckendes Rennen von Obiri, oder?
Ja, von beiden eigentlich, von Obiri und von Ayana, die da wirklich, wie du schon sagtest, sogar was den Schritt anging, parallel gelaufen sind und dann eben ja das Rennen früh unter sich ausgemacht haben, also da schnell weg, deutlich doch weg vom Rest des Feldes waren und dann ja 300 Meter Verschluss war es, der Angriff, der erste dann von Obiri, die sich dann auch schnell abgesetzt hat und dann ja überraschend deutlich, wobei ich dann auch glaube, dass Ayana da doch einfach noch einen Schritt rausgenommen hat, also nicht mit vollem Sprint quasi durchgelaufen ist, weil sie eben gesehen hat, da ist heute kein Mittel dagegen und doch ein beeindruckendes Rennen, gerade weil ja so ein bisschen ähnlich wie bei Mo Farah, so diese langen Sprints am Ende von Mittel- bis Langstreckenrennen sind einfach, die sehen einfach beeindruckend aus, finde ich.
Obiri gewinnt, wie gesagt, mit 6 Sekunden Vorsprung vor Almaz Ayana. Sifan Hassan aus den Niederlanden ist dann auf Platz 3 eingelaufen. Für sie ein guter Erfolg. Sie war allerdings schon vorher davon ausgegangen, dass sie im Medaillenrennen eine große Rolle mitspielen wird müssen, oder?
Ja, hatte, glaube ich, eher über 1500 Meter damit gerechnet. Da hat es nicht funktioniert. von daher jetzt diesen Makel in Anführungsstrichen ausgebügelt. Und wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ist sie dreimal gestartet bei der WM und dreimal in den Top 10 gelandet. Von daher gibt es da wenig zu meckern. Das jetzt mit der Medaille abgeschlossen. Also das ist vor allem eine starke Leistung, was die Gesamtstrecke angeht, die sie da jetzt zurückgelegt hat in diesen 10 Tagen Weltmeisterschaft.
Wir haben noch eine Mittelstrecke gehabt, die 1500 Meter der Männer. Die hat Elijah Manangoy aus Kenia gewonnen, vor Timothy Cheruiyot auch aus Kenia und Philipp Ingebrigtsen, der in einem heftigen Endspurt Adel Mechala aus Spanien noch abhalten konnte, hier an ihm vorbeizuziehen. Manangoy und Cheruiyot sind ziemlich schnell weggezogen und da hatten dann Ingebrigtsen und Co. sehr große Probleme dann ranzukommen. Haben die da die falsche Taktik gewählt oder war das einfach nur ein absolut brutaler Sprint, Zwischensprint von den beiden Kenianern?
Ja, sie waren ja zu dritt eigentlich erst. Also die beiden sind ja weggelaufen, die am Ende auf 1 und 2 gelandet sind, und mit Asbel Kiprop, der dominierende Mann der letzten Jahre, hat sich dann kurz danach auch noch nach vorne mit aufgemacht. Der hat dann auf der letzten Runde ja doch locker lassen müssen, ob er wollte oder nicht quasi, und da ja dann abreißen lassen müssen und ist immerhin auch ein Neunter geworden. Und ja, mit Philipp Ingebrigtsen da quasi die zweite riesige norwegische Überraschung sozusagen, nach dem Wahnsinnsgold von Carsten Warholm jetzt auch Überraschungsbronze von Ingebrigtsen. Also das war schon beeindruckend, gerade in so einem schnellen Rennen, damit 3:33.6 weg, das ist eher selten, dass er sich da auf Platz 3 laufen kann, das gab es, glaube ich, länger nicht mehr.
Ja. Hat Ingebrigtsen am Ende ein bisschen unfair die Tür zugemacht gegenüber Mechala aus Spanien?
Ich habe nur gesehen, dass beide halt dann ins Ziel gestolpert sind, mehr oder weniger, sind dann auch gefallen nach der Ziellinie. Ich habe da jetzt keine Wiederholung von gesehen. Für mich sah es jetzt so im Live-Bild zumindest nicht unfair aus und ich habe auch nicht gehört, dass es da irgendwie einen Protest gegeben hätte. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass sich beide das unter Rennhärte im weitesten Sinne abgelegt haben.
Ja. Die 4x400 Meter Staffeln, die haben diesen Tag abgeschlossen. Bei den Damen haben die USA mit einer überragenden Leistung Gold gewonnen. 3:19.02 Weltjahresbestleitung, 6 Sekunden vor Großbritannien und Polen. Deutschland auf Platz 6 mit 3:27.45. Wie hast du das Rennen gesehen?
Ja, es war eine Machtdemonstration der USA, wie so oft über die 4x4 bei den Frauen. Also da gibt es im Moment einfach oder schon seit Jahren eigentlich keine Staffel, die da ja dauerhaft Konkurrenz bieten kann. Das war eben auch heute so, die sind da wirklich mit, wie du schon sagtest, 6 Sekunden Vorsprung, also knapp ja 40 bis 45 Metern eigentlich immer vorne weggelaufen, und das war schon doch sehr, sehr beeindruckend, wie weit sie da dem Rest der Welt enteilt sind, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie hast du die deutsche Leistung gesehen, dann auf Platz 6 in 3:27.45?
Ja, eine knappe Sekunde langsamer als gestern im Vorlauf, aber so zwei Rennen in 2 Tagen sind ja dann doch nicht ohne, haben nochmal umgestellt, sind mit Hanna Mergenthaler statt Svea Körbrück gelaufen. Aber das ist absolut im Rahmen. Platz 6 ist gut, eine Pferdteilnahme ist super. Von daher, da bin ich absolut, oder würde ich sagen, absolut zufriedenstellendes Resultat. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, da als Sechste rauszugehen.
Bei den Herren hat Trinidad und Tobago die 4x400 Meter Staffel gewonnen, vor den USA und Großbritannien. Die USA das erste Mal auf der Bahn seit 1991 besiegt worden. Es gab zwischendurch nochmal Weltmeistertitel, die wegen Dopings aberkannt worden sind. Aber das erste Mal, dass eine andere Nation als die USA seit 1991 eine Goldmedaille gewinnt über die 4x400 Meter Staffel der Herren. Sensation, Überraschung, erwartet, was war das?
Ja, schon mindestens Überraschung. Ich meine, dass sie zwischendurch bei Olympischen Spielen auch geschlagen wurden. Also da diese Serie nicht gehalten haben, auch wenn natürlich, wie du schon sagtest, von dieser makellosen Serie in Anführungsstrichen seit 91 eben doch, glaube ich, 4, 5 oder 6 Titel sogar nachträglich aberkannt wurden. Aber ja, Trinidad und Tobago mit einer herausragenden Leistung. Und es ist immer wieder erstaunlich, was so ein kleines Land dann doch regelmäßig für Staffeln da in den Start stellen kann.
Ja, die Trinidad und Tobago gewinnt, wie gesagt, die 4x400 Meter Staffel. Das waren die Laufdisziplinen, die wir heute noch hatten. Wir hatten noch Gehendisziplinen, vier Konkurrenzen im Gehen. 50 Kilometer Gehen der Männer und Frauen. Die Frauen, dieses Rennen wurde erst vor ein paar Wochen announced, sind nur 4 Damen ins Ziel gekommen. Bei den Herren hat dann Johan Dinis aus Frankreich mit 8 Minuten Vorsprung gewonnen vor Hiroki Arai und Kai Kobayashi, beide aus Japan. Die Rennen sind heute über 50 Kilometer und über 20 Kilometer hintereinander hergelaufen. Sind die so ein ganz kleines bisschen am Rande, einfach nebenher hat man die laufen lassen, oder wie hast du das gesehen?
Ja, gehen ist immer ja so ein bisschen Randsportart in der Leichtathletik, weil es einfach ja eine Bewegung ist, die man sonst in den anderen Disziplinen nicht wiederfindet. Nebenher weiß ich ja schon irgendwo. Andererseits haben sie jetzt halt mal versucht, das mit einer gebündelten Veranstaltung quasi von morgens, ich glaube 8 Uhr Ortszeit bis 16 Uhr Ortszeit quasi an einem Stück durchzuziehen und damit eben die Leute zu binden, wie auch bei den Marathons, die aneinander gestartet wurden. Also die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Der Zuschauerzuspruch war, glaube ich, auch recht ordentlich da an der Strecke am Buckingham Palace. Also von der Idee her auf jeden Fall eine Sache, die man nochmal evaluieren sollte und dann in meinen Augen ein Konzept, was funktioniert, auf jeden Fall deutlich besser, als das über irgendwie 4 Tage zu stückeln und dann jeweils nur ja quasi einmal 3 Stunden, nochmal 4 Stunden, dann nochmal jeweils 1 Stunde Action zu haben, weil das zieht, glaube ich, eher, wenn sich das bündelt und dann quasi den ganzen Tag da gegangen wird.
Also das passt für dich schon, diese 4 Disziplinen dann an einem Tag gehen zu lassen, nicht laufen zu lassen.
Ja, es nimmt natürlich den Gehern die Chance auf 2 gute Ergebnisse, die normalerweise beides machen, was es ja durchaus gibt, dass eben wenn am ersten Tag die 50 Kilometer sind oder irgendwie am 8., 9., 10. Tag die 20 Kilometer oder andersrum, dass man dann beide Strecken geht, das geht so natürlich nicht. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man da eben das jetzt bündelt, weil geht stand ja auch so ein bisschen auf der Kippe, ob es eventuell rausfällt aus dem Programm. Und von daher musste man da im Sinne des Wortes neue Wege gehen. Und also ich finde es auf jeden Fall Versuch wert. Von daher jetzt mal gucken, was wie so das Fazit ist der Organisatoren. Aber ich glaube schon, dass das eher zukunftsfähig ist, als es über mehrere Tage zu strecken, auf jeden Fall.
Wir haben noch 2 Technikdisziplinen gehabt am heutigen Tag. Der Hochsprung der Herren. Und das war eine Goldmedaille, die wie festgemeißelt vorher schon war. Mutas Esabashima aus Katar mit 2:35 musste gar nicht die komplette Top-Leistung auspacken, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Gewinnt vor Daniil Lysenko aus Russland, / den anerkannten russischen Athleten, die hier mitstarten durften. Und Majd Etrin Khassal aus Syrien mit 2:29. Ein eher mittelmäßiger Wettbewerb, der aber komplett beherrscht worden ist von Bashim.
Ja, wie das Ganze ja auch schon ähnlich wie bei den Frauen. Mit Maria Lasitzkene ist da Mutas Esabashim der dominierende Springer in diesem Jahr. Mit Bogdan Bondarenko, so der 2. der letzten Jahre immer vorne mit dabei, war dieses Jahr mit Verletzungsproblemen, auch heute eher unter ferner Liefen. Und ja, Bashim damit der blitzsaubere Wettkampf von 2:20 bis 2:35, alle 5 Höhen im ersten Versuch. Und also einfach beeindruckend und aber durchaus überraschend für ihn der erste Freilufttitel, der erste große Freilufttitel. Also weder in Peking vor 2 Jahren oder in Rio hatte er es bisher zusammengebracht, obwohl er ja schon 2:43 als Bestleistung stehen hat. Also sicherlich auch für ihn da ein großer Stein, der ihm da vom Herzen fällt. So, dass es jetzt endlich mal funktioniert hat, auch bei einer großen Meisterschaft dann im Freien.
Ja, 2019 findet die WM in Katar statt, dann werden es vielleicht die Mutas Esabashim Festspiele werden. Dann hatten wir noch den Diskuswurf der Damen und auch da war eine alte Bekannte ganz oben auf dem Treppchen. Sandra Perkovic hat gleich mit ihrem ersten Versuch 70:31 geworfen und hat damit die Konkurrenz komplett geschockt. Danny Stevens aus Australien 69:64 dahinter, Melina Robert-Michon mit 66:21 auf Platz 3. War das Ergebnis auf Platz 1 wahrscheinlich erwartet, auf Platz 2 und 3 auch? Danny Stevens scheint einen Riesenwettkampf hinterlassen zu haben.
Ja, also auf Platz 1, das war eigentlich eine klare Sache vorher, dass wenn nichts passiert, Sandra Perkovic da gewinnen wird. War eine der größten Favoritinnen, die es gab bei dieser WM, hat diese Rolle eindrucksvoll bestätigt. Und ja, dahinter Danny Stevens, vorherige Danny Samuels, also die Weltmeisterin von 2009 unter anderem, hat da ja sich mit dem starken Wettkampf nach vorne geschoben nach und nach und dann ja im letzten Versuch 69:64 einen Wahnsinnswurf ausgepackt und eben in Anführungsstrichen Pech gehabt, dass mit Sandra Perkovic eine Werferin dabei ist, die allein heute da noch 3-mal weitergeworfen hat.
Also es war ja schon eine absolute Demonstration der Stärke von Sandra Perkovic.
Absolut. Ich bin da immer, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen skeptisch, was sie angeht, weil sie hatte ja schon, eine Halbjahressperre war es letztlich nur, weil irgendwie die sich mit dem Klassiker verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel da irgendwie herausreden konnte oder herausschleichen konnte. Von daher bin ich da doch skeptisch, wenn Athleten nach so einem Test dann danach weiterwerfen als vorher. Von daher, ja, also ich finde es schwierig, aber letztlich darf sie starten und das ist auch nur meine ganz persönliche Meinung. Und wenn man da so eine Serie hinlegt, dann ist es ein verdienter Titel. Und ja, also, sobald da nichts bewiesen ist, will ich da auch keinen Verdacht jetzt streuen. Also das ist nicht meine Absicht, aber es ist zumindest doch immer, also ich bin generell skeptisch irgendwie bei Athleten, die schon mal eine Sperre hinter sich haben, wenn die dann hinterher das Niveau wieder erreichen, beziehungsweise sogar noch besser werden.
Und damit sind wir eigentlich schon bei einem guten Thema. Wir wollten auch noch mal ein kleines Fazit ziehen zu dieser Weltmeisterschaft. Torben, es ist natürlich viel gesprochen worden dann, auch im Vorhinein, beziehungsweise Hajo Seppelt hat quasi wieder 24 Stunden durchgearbeitet in den letzten Wochen. Es gibt diese Geschichte um Giuseppe Fischetto, der von der IAAF-Beauftragte, Anti-Doping-Boss, der dann aber selber wohl zu dem größten Dopingskandal überhaupt dazu gehörte, als er türkische und russische Dopingproben, positive Dopingproben unter Verschluss gehalten hat. Wie fällt dein Fazit insgesamt von London aus? Erstmal das Sportliche.
Ja, sportlich waren es viele spannende Wettkämpfe, viele große Wettkämpfe und vor allem, was das die Atmosphäre rund um die Wettkämpfe anging, war es herausragend. Also das Publikum, ich meine, es war ein Rekordbesuch jetzt, was die absoluten Zahlen angeht, aber auch ja die relativen Zahlen, quasi was den die Auslastung des Stadions angeht. Es war jeden Tag nahezu ausverkauft, abends war es eigentlich immer voll. Das ist ja wirklich ein Beweis, dass es sich lohnt, in diese Städte zu gehen und in diese Länder zu gehen, die eben eine Tradition haben in der Leichtathletik und auch ein Publikum haben, was sich begeistern lässt.
Ja, also ich persönlich habe diese 8 Tage oder 9 Tage von London auch als sehr, sehr, als tolle Wettbewerbe empfunden. Es gab keinen einzigen Weltrekord zwar, aber insgesamt waren es sehr spannende Wettbewerbe und ich glaube dann auch die Atmosphäre im Stadion hat dazu beigetragen, dass diese WM so stimmungsvoll geblieben ist. Und trotzdem bleiben ja Zweifel, trotzdem kannst du ja nicht sagen, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir haben nach wie vor die ungelöste Situation mit Russland, wo die IAAF nach wie vor sagt, Russland hat komplettes Startverbot, bis auf die Athleten, die sich vorher einer unabhängigen Dopingkontrolle unterzogen haben. Wir haben dann diese Sache mit Giuseppe Fischetto haben wir noch. Insgesamt nach wie vor Dopingproben. Insgesamt gab es jemanden wie Usain Bolt, der als Retter der Leichtathletik galt, obwohl er dann mit offenen Schnürsenkeln an Dopern vorbeigejoggt ist, was ja auch nicht unbedingt zum Vorbild taugt. Es gibt also doch noch eine ganze Menge zu tun für die Leichtathletik, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch was jetzt, du hast Hajo Seppelt angesprochen, was so Recherchen jetzt angeht, die er das auch vor allem in Kenia und Äthiopien gemacht hat, dass es da eben relativ einfach ist, an Dopingmittel zu kommen, so in Trainingsregionen. Das ist alles nichts, was das Vertrauen jetzt stärken lässt, aber ich glaube eben, dass es sich ja anders als es jetzt häufig in der Öffentlichkeit scheint, quasi, also dass es ein exklusiv russisches Problem wäre, das glaube ich eben nicht, sondern dass eben ja der Sport insgesamt dann noch immer ein Problem hat, was das Verhältnis und auch die Bekämpfung von Doping angeht. Da gibt es noch viel Arbeit auf jeden Fall, aber zumindest die Richtung scheint so langsam zu stimmen, aber es ist eher, also ich bin da sehr verhalten, weil eben sich doch auch in diesem Jahr wieder gezeigt hat, es gab ja die nachträgliche Siegerehrung für Jenny Oeser zur WM 2011, dass eben leider doch viele der Ergebnisse sich in 3, 4, 5, 6 Jahren als ja doch nur unter Vorbehalt eingetragen herausstellen.
Nadine Kleinert hat eine Medaille per Post zugeschickt bekommen. Also auch so eine Geschichte, wo man sagt, ja gut, Jahre später braucht man sich die Medaille dann auch nicht mehr zuschicken lassen. Letzten Endes, wer könnten denn die Gesichter der neuen Leichtathletik sein?
Ja, das ist ganz, ganz schwierig, weil ja bisher eigentlich jeder große Star, der quasi irgendwann vorangelaufen ist, sei es ein Carl Lewis gewesen oder ein Michael Johnson irgendwann, doch verdächtig geworden, mindestens teilweise sehr verdächtig. Teilweise sind sie erwischt worden. Das ist jetzt bei Usain Bolt noch nicht der Fall, der eben bislang ohne jedes ernsthafte Dopinggerücht oder Dopingverdacht oder Verbindung zu Doping hin durch seine Karriere gegangen ist. Aber auch da, glaube ich, wird im nächsten Jahr nicht ruhiger werden, nur weil er nicht mehr läuft, was diese Verdachtsmomente angeht, die da immer wieder erhoben werden. Von daher ja muss glaube ich, jetzt mit dem Abtritt dieser schillernden Figur irgendwie sich das Ganze auf ein paar Schultern verteilen und das ist eben ganz schwierig, weil ich meine, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass eben diese Ausstrahlung und diese Aura, die Usain Bolt hat, die kann man einfach ja nicht reproduzieren. Von daher ist, glaube ich, der Sport dann auch auf der Suche nach den Gesichtern, die da jetzt so ein bisschen das öffentliche Bild prägen können.
Ja, vielleicht jemand wie Wade van Niekerk, obwohl das auch nicht unbedingt seine WM dieses Jahr war, oder?
Nee, also es war nicht seine WM, darauf bezieht sich das. Nee, hat über 200 Meter doch Schwäche gezeigt, was aber auf der anderen Seite auch wieder recht menschlich ist. Aber er ist eben auch eher so von der Persönlichkeit her scheint er ein eher schüchterner Typ zu sein und auch nicht jemand, der die Öffentlichkeit sucht. Von daher, ja, es ist, also die Lücke wird groß sein, die Usain Bolt hinterlässt, gerade was so den sportlichen Wert angeht und die Aufmerksamkeit, die er mit seinen Wettkämpfen zieht, wenn er im 100-Meter-Finale antritt oder auch gestern jetzt im 4x100 Meter. Es war ja nach der Verletzung eher so, dass die Kameras auf ihn gerichtet waren, statt auf die Überraschungssieger aus Großbritannien. Und von daher wird, glaube ich, die Suche erstmal weitergehen nach der Figur, an der man sich jetzt irgendwie orientieren und aufhängen kann.
Da müssen wir natürlich noch über die deutsche Leichtathletik sprechen. Die deutsche Leichtathletik ist am Ende mit 5 Medaillen nach Hause gefahren. Eine Goldmedaille durch Johannes Vetter, 2 Silbermedaillen, 2 Bronzemedaillen. Insgesamt 5 Medaillen auf Platz 10 des Medaillenstandes. Wie bewertest du das Abschneiden der deutschen Leichtathletik?
Ja, über weite Strecken positiv, würde ich doch sagen. Also gerade viele junge Athleten, die dabei waren, haben sich positiv präsentiert, haben erste Erfahrungen gesammelt oder auch schon im Fall, jetzt zum Beispiel Hannah Klein ist wieder besonders positiv aufgefallen, die eben ja völlig überraschend ins Finale gelaufen ist und sich da eben gezeigt hat auf diesem Level. Also das ist schon in weiten Strecken ein sehr positiver Auftritt gewesen, aber eben doch auch mit ein paar Ausrastern nach unten, gerade so mit den erfahrenen David Scholl und Raphael Holzdeppel, die doch enttäuscht haben in den Finals, aber ja, auch da, die beiden sind auch noch nicht so alt, dass es jetzt ihre letzten Weltmeisterschaften waren. Von daher insgesamt durchaus ein positives Bild. Und es ist ja auch insofern schwer zu bewerten, dass man ja nach diesem Norovirus-Ausbruch da, der irgendwie alle Teams mehr oder weniger erwischt zu haben scheint, ja auch gar nicht genau weiß, wer hatte da jetzt eventuell Probleme einen Tag vorher, einen Tag nachher. Und von daher, ja, doch deutlich, ich habe auf meiner Liste zumindest mehr positive als negative Punkte, was das deutsche Team angeht. Von daher kann man da, glaube ich, schon im Großen und Ganzen zufrieden sein.
Könnte es sein, dass die deutschen Damen gerade sehr nachhaltig für sich geworben haben? Weil wenn man sich das anguckt, Constanze Klosterhalfen, Gina Lückenkämper, Gesa Krause natürlich mit ihrem 3000 Meter Hindernislauf. Wir haben anscheinend im Moment so eine Riege an jungen Leichtathletinnen, die für eine neue deutsche Leichtathletik ja vielleicht auch stehen können. Ich will das jetzt nicht überdramatisieren oder hochjazzen oder so, aber ich hatte so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass die deutschen Damen hier für sehr viele positive Schlagzeilen gesorgt haben. Dann kamen dazu noch die deutschen Zehnkämpfer, die ein sehr gutes Bild hinterlassen haben. Dann kamen natürlich die Speerwerfer auch. Es hat nicht immer alles geklappt, aber ich hatte das Gefühl, dass sich die deutsche Leichtathletik insgesamt sehr, sehr positiv verkauft hat hier in den Tagen von London.
Absolut. Und wie du auch schon sagtest, jetzt viele junge Gesichter, und das ist eben auch das, was mir so viel Spaß macht, dass eben ja eine neue Generation in Anführungsstrichen jetzt dabei ist, so die Sprintstaffel der Damen, die jetzt Vierte geworden ist, die können in der Besetzung, zumindest in der Theorie, noch ja mindestens 3 Weltmeisterschaften mitnehmen, wenn sie alle gesund bleiben. Und das ist eben eine Aussicht, die gab es, glaube ich, länger nicht mehr. Und ja, auch die Speerwerfer sind, also Thomas Röhler und Johannes Vetter sind ja, muss ich kurz überlegen, 25 und 26 sind sie, beziehungsweise werden sie in diesem Jahr alt, also auch noch mit einigen Jahren vor sich. Von daher, da gibt es auf jeden Fall in Deutschland Gesichter, die jetzt in die Öffentlichkeit vorgetreten sind und da sich auch hoffentlich behaupten können.
Ja, es waren 9 spektakuläre Tage von London. Torben Siemer war die ganzen 9 Tage für uns der Experte hier bei meinsportradio.de und hat mit seiner Kompetenz dann diese Zusammenfassung immer wieder aufgewertet. Vielen, vielen Dank, Torben, dass du uns in den letzten 9 Tagen zur Verfügung gestanden hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war's mit der Zusammenfassung von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Sollte es Leichtathletik in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten geben, dann werdet ihr hier dann natürlich auch auf meinsportradio.de fündig werden und wir werden euch über alles, was da an Neuigkeiten gibt, hier informieren.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.